D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Oh, oh. Guten Abend. Faszination Serie. Die neu entdeckte Serienkultur der Deutschen.
Faszination neue Folgen. Welche Serien ihr nicht verpassen dürft.
Faszination eigene Projekte, wie Journalisten von ihrer Arbeit leben können, wenn sie sich auf ihre Lieblingsthemen fokussieren.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute von Peter Tauber, dem Generalsekretär der CDU. In seinem privaten Blog Schwarzer Peter, dort äußert er sich zu der aktuellen, intensiv diskutierten Frage, ob YouTuber eine eigene Sendelizenz benötigen, so wie es nach Auffassung der Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalt Zack sein müsste. Dazu meinte Peter Tauber, Zitat, ich halte die von den Landesmedienanstalten gewählte Herangehensweise für völlig verfehlt und nicht zeitgemäß. Die von der Zack vertretene Haltung wird den Entwicklungen unserer digitalen Gesellschaft in keiner Weise gerecht. In Zeiten, in der etwa YouTuber aller Länder über eigene Internetkanäle ein grenzübergreifendes Millionenpublikum erreichen, mutet das Beharren auf eine Zulassung seitens der deutschen Medienanstalten völlig anachronistisch an.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute vom freien Journalisten Thorsten Kleins. Der ist zwar durchaus einer Meinung mit Peter Tauber, sieht allerdings nicht die Medienaufseher in der Pflicht, sondern die Politik und damit Peter Tauber selbst. Auf Facebook schreibt Kleins, Zitat, was Peter Tauber dabei übersieht, der Ball liegt in seinem eigenen Spielfeld, denn der Bund verhandelt schon seit 2014 mit den Ländern über die Neuregelungen im Bereich Internet und Rundfunk. Eigentlich sollten die Gesetzesänderungen noch vor der Bundestagswahl über die Bühne gehen. Wenn jetzt noch so viel Uneinigkeit zwischen Bund und Ländern herrschen sollte, ist das Projekt wohl als gescheitert zu betrachten.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das sich fortsetzende Medienmagazin.
Habt ihr gerade eine absolute Lieblingsserie? Dann seid ihr auf jeden Fall nicht allein. Wir feiern heute Abend die Serienkultur, die auch ja hier in Deutschland inzwischen zum Massenphänomen
meine
geworden ist.
Meine Lieblingsserie ist der heisere Herr Pähler.
Ah, ich hoffe, es wird, ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, falls es eine Fortsetzungsserie werden sollte im Laufe der nächsten Stunde.
Wir haben irgendwie vor einer Stunde telefoniert, meintest du so, oh, ich glaube, es passiert was mit meiner Stimme. Und jetzt hat sich das schon deutlich verschlechtert.
Ja.
Du wirst den Tod eines Serienhelden sterben heute Abend.
Hoffentlich aber sozusagen erst im Finale der Serie.
Meine Güte. Ich meine, es mit den Serien, es ist echt so ein kleines Herzensthema von mir, dass wir das mal in Ruhe hier behandeln in unserer Medienserie. Denn was ja so das Joggen oder besser gesagt das Marathonlaufen für den Sport ist, ist ja so das Marathon-Gucken für die Unterhaltung geworden. Und auf diesen Boom, da werden sogar Produzenten und Schauspieler in ganz Hollywood neidisch. Und ehrlich gesagt, nicht erst seit dem Erfolg von House of Cards sind Serien so der Star der Popkultur geworden.
Neue Player wie Netflix oder auch Amazon, die mischen da kräftig mit. Und auch wenn Millennials ja dem klassischen Fernsehen immer öfter abschwören, so stehen Serien aber doch, ich würde mal sagen, ganz oben auf der Beliebtheitsskala.
Wir schauen uns in dieser einen Stunde an, was hinter diesem Trend steckt. Gibt es da neue Sehgewohnheiten, die dazu geführt haben? Woher kommt eigentlich dieses ständige Suchen nach der nächsten großen Serie, da man ja nichts verpassen will? Und nebenbei, wann gibt's denn jetzt die neuen Folgen von House of Cards?
Die Antworten auf all diese Fragen, die kommen von unserem heutigen Gast, von Ulrike Klode. Ihr Job ist es, jeden Cliffhanger zu erklimmen, denn die Journalistin hat den Schwerpunkt Serien. Und sie schreibt für verschiedene Marken, hat einen eigenen Serien-Newsletter und bietet auch gleich zwei eigene Podcasts an. Und jetzt ist sie live hier bei uns. Guten Abend, Ulrike.
Schönen guten Abend. Ich muss gestehen, ich habe hier Salbei-Bonbons, ne? Die würde ich euch total gerne nach Köln werfen, aber es ist so weit von Hamburg aus.
Ah. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt mal ganz fest am Mikrofon sauge, ob es aber machen wir das nicht. Also reden wir lieber über das Thema und hoffen, dass es einfach geht. Vom Schauen, welcher Serie halten wir dich denn gerade ab?
Ehrlicherweise habe ich heute gar keine Serie geguckt, sondern ich habe einen Podcast gehört.
Ah.
Gestern
ist
und
auch
heute
ein bisschen wie eine Serie.
Diesen neuen Serial-Podcast, S-Town. Was ja auch so wie Serie ist. Ich habe das gebinged, so Binge-Listening.
Ich frage mich ja ganz ehrlich, so ein bisschen, auch so gerade so dieser Retro-Trend-Podcasting, ob das nicht auch ein bisschen was mit Serien so zu tun hat, weil da gibt es ja viele Parallelen.
Ich glaube schon. Also gerade wenn man sich diese Formate wie Serial anguckt und das, was so danach entstanden ist und gerade S-Town, was halt gestern veröffentlicht wurde, das ist so, das hat so ein Suchtpotenzial, das ist ganz großartig.
Was passiert in S-Town?
Das kann ich leider nicht verraten, ohne zu spoilern. Das ist wirklich ganz krass. Man kann auch nicht mal das Genre verraten, ohne zu spoilern. Es ist sehr mysteriös. Es ist ein wirklich guter Journalist, der nach Alabama geht, um einen vermeintlichen Mord aufzuklären.
Das ist jetzt auch und schon alles, was alles, du sagen kannst.
Dann mehr kann ich nicht sagen.
Ich will nicht mehr erfahren.
Und es ist nicht fiktiv.
Ich habe mir ehrlich gesagt eins vorgenommen. Eine Frage werden wir dir nicht stellen. Wie viele Serien guckst du? Das ist ich hasse nämlich diese Frage, wenn man irgendwie mal auf so einem Podium ist und man gefragt wird, wie viele Stunden am Tag bist du im Internet? Also in den letzten Jahren habe ich das nicht mehr so oft gehört, aber so vor ein paar Jahren, das war furchtbar. Und deswegen, diese Frage stellen wir dir nicht. Meine Frage an dich ist folgende. Irgendwer meinte mal, Goethe oder Thomas Mann würden heute Serien produzieren, statt Romane zu schreiben. Woher kommt es so, dass Serien so en vogue sind?
Boah, das ist eine total schwierige Frage. Ich kann das, also so generell kann man das schwer beantworten. Es ist, glaube ich, auf der einen Seite diese Lust, sich auf was Großes einzulassen, was größer ist als Kino, was länger ist, was einen länger begleitet, und gleichzeitig auch diese Möglichkeiten, die man jetzt hat, ne? Man kann ja die ganzen tollen amerikanischen Serien jetzt seit ein paar Jahren auch total schnell in Deutschland gucken. Das war früher ja gar nicht so. Und das, finde ich, ist schon wichtig, dass man das Gefühl hat, man ist nah dran und man kriegt das alles mit, was da passiert. Und in den USA, klar, da sind neue Player auf den Markt gekommen, die hauen ganz viel Geld raus. Und deswegen haben wir hier großartige Serien, die wir gucken können.
Wenn ich jetzt deinen ersten Punkt nochmal aufgreife, also auch Stichwort veränderte Sehgewohnheiten, also so ein bisschen nach dem Motto, ja, unsere Aufmerksamkeitsspanne, die geht irgendwie doch zurück und reicht quasi nicht mehr für einen ganzen Film, kann man auch so sagen, oder?
Nee, würde ich nicht so sagen, weil ich kenne ganz viele Leute, die mehrere Folgen am Stück gucken. Das ist ja auch das Tolle, dadurch, dass das halt über das Netz schnell verfügbar ist, hast du ja auch ganz viele Folgen auf einmal plötzlich. Du bist nicht davon abhängig, dass irgendwie ProSieben oder Sat.1 einmal die Woche was zeigt, sondern du kannst dann gucken, wenn du gucken möchtest und so viel gucken, wie du gucken möchtest. Das hat ja eben Netflix uns vorgemacht, wie das funktioniert. Die ganzen anderen haben es nachgemacht. Ich gucke abends mehrere Folgen am Stück und das ist mehr als ein Kinofilm. Da ist ein Kinofilm nichts gegen eigentlich, wenn man sich das überlegt.
Wie kommt es, dass du dich auf Serien spezialisiert hast?
Das weiß ich gar nicht. Es war irgendwie da. Also natürlich habe ich schon, klar, wie irgendwie wahrscheinlich jeder, Serien geguckt. Beverly Hills 90210 habe ich geguckt. Dann habe ich irgendwann das Vox-Nachmittagsprogramm entdeckt und die Gilmore Girls und was da so alles lief. Habe auch abends viel Serien geguckt. Aber so, dass ich so ein richtiger Hardcore-Guckerin geworden bin, das ist wahrscheinlich erst so seit 7 Jahren oder so. Und was das genau ausgemacht hat, weiß ich gar nicht. Vielleicht... keine Ahnung, vielleicht habe ich da die richtigen Freunde getroffen, die das auch spannend finden. Und ich weiß ganz, was ich genau weiß, was ich am Stück als erstes wirklich geguckt habe, war 24.
Ja, da legendär. Also genau. Wo man sich dann, das weiß ich noch zu Uni-Zeiten, wo man sich dann echt eingesperrt hat und dann wirklich ein ganzes Wochenende im Studiwohnheim durchgeschaut hat mit seinen
Genau, und danach
Kumpels
auch
aus der
so
Physik.
Mit den Nerven total durch war, ne?
Das war so. Ich habe mich dann im Hörsaal wieder erholt, du. Das war wirklich anstrengend. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass jetzt Designated Survivor zurück ist. Jetzt mit der neue Kiefer Sutherland-Serie. Aber lass uns da später drüber reden. Lass uns lieber erstmal über deine Podcasts reden. Deine ganzen Projekte, die findet man auf ulrikeklode.de. Du hast für dwdl.de schon mehrere Staffeln des Podcast Seriendialoge produziert. Darin geht es nicht um Dialoge aus Serien, sondern das sind Dialoge über Serien. Du sprichst mit Menschen, die im Serienbereich arbeiten. Gibt es da in Deutschland so viele spannende Menschen, dass sich da gleich eine eigene Serie lohnt?
Oh ja, total viele. Da gibt es wirklich Leute, die spannendes Zeug machen, was man sonst so gar nicht mitkriegt. Und bei meinen Seriendialogen geht es ja auch gar nicht darum, dass ich mit den Leuten über ihre Projekte rede, sondern ich habe mir überlegt, dass ich halt Leute, die Ahnung von Serien haben, die absolute Serienprofis sind, ausquetsche nach ihrer Lieblingsserie. Dass die mir erklären, warum jetzt genau diese eine Serie so großartig ist und was da richtig gemacht wird und warum man die ganz dringend gucken muss, damit wir ein bisschen mehr Serienvielfalt in Deutschland haben, weil alle gucken immer diese Hype-Serien, ne? Also natürlich House of Cards, Breaking Bad hat irgendwie jeder gesehen, Sherlock und so, aber daneben gibt es so viel tolles Zeug, was untergeht, und das war so mein Ziel mit diesen Seriendialogen, dass ich halt sage, hey, wir gucken uns die anderen tollen Serien an, die vielleicht sogar noch besser sind.
Und da muss ich mir kurz eine Frage zwischenschieben. Ich habe noch nie eine Folge, das ist so der Moment, wo alle sagen, so what? Noch nie eine Folge Breaking Bad gesehen. Aber sonst gucke ich super viele Serien. Was sagt das über mich aus?
Dass du vielleicht dich nicht so für Chemie interessierst?
Ja, das ist es. Da war ich immer super schlecht drin.
Aber jetzt
in Bio
mal
war ich besser.
Naja, fragen wir mal da nicht näher nach. Also, aber vielleicht, Trotzdem, wenn wir auf deine Seriendialoge mal schauen, jetzt neben den vielen sozusagen Serienempfehlungen, die du da sozusagen vielleicht bekommst, was hast du vielleicht doch so allgemein auch über die Serien, aus den Seriendialogen gelernt?
Also was ich gelernt habe auf der einen Seite, dass es eben doch spannendere Serienleute in Deutschland gibt, als ich dachte. Ich hatte nämlich auch so ein bisschen das Vorurteil, na, finde ich überhaupt die Leute, die mit mir so fachsimpeln können und die mir ganz viel erzählen können, wie man Serien macht und wie man hochwertig produziert. Das hat super funktioniert. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch so Kleinkram gelernt. Ich habe zum Beispiel mit einem Drehbuchautor, Manuel Meinberg, als wir über Friends gesprochen haben, das ist seine absolute Lieblingsserie, da haben wir Dialoge auseinandergenommen und durch ihn habe ich gelernt, was gutes Comedy-Schreiben bedeuten kann, worauf man da achten muss. Natürlich wusste ich auch selber schon, worauf ich persönlich achte, aber so, was man beim Schreiben selbst beachtet und so, das fand ich toll. Und mit Jörg Winger, der ja Deutschland 83 gemacht hat, habe ich über Fargo gesprochen, also die Serie, nicht den Film. Und der hat mir dann auch so ein bisschen so erzählt über Tonalität, warum das bei Fargo so besonders ist, was man da beachten muss und warum es manchmal auch sinnvoll ist, aus einer Frauenfigur eine Männerfigur zu machen und andersrum.
Hatte ich vorher auch noch nie gehört. Das hatten Sie ja auch schon mal vor in dieser Show.
Daniela Fiene und Frau Pähler.
Genau. Wir können ja vielleicht mit einem mal anfangen. Okay.
Nee, und so Seriendetails, so Serien-Nerd-Wissen habe ich daraus noch mitgenommen. Das fand ich für mich persönlich ganz toll.
Wo du jetzt gerade schon Deutschland 83 erwähnt hast, wir können natürlich über die Situation der deutschen Serie sprechen. Lass uns das später machen. Lass uns erstmal kurz auf dein zweites Podcast-Projekt blicken. Ist im Januar gestartet. Warum hast du noch einen Serien-Podcast gestartet?
Weil ich so gerne über Serien rede. Ganz einfach.
Was macht ihr da?
Wir machen, also es war so, ich mache das mit Marco Maas zusammen, der serienverrückt ist, aber das bisher nicht beruflich macht, sondern das eigentlich nur total privat macht, das serienverrückt sein. Und ich hatte ihn in die Seriendialoge eingeladen, damit wir über Black Mirror reden. Marco Maas ist jemand, der sich halt sehr intensiv mit technischen Entwicklungen auseinandersetzt. Der hat ja auch die Datenfreunde gegründet und X-Minutes, da arbeitet er gerade dran. Deswegen haben wir über Black Mirror gemeinsam geredet und da habe ich so das Gefühl gehabt, wow, dieses Gespräch funktioniert total gut. Wir haben ganz andere Ansatzpunkte, wie wir Serien angucken. Und ich dachte mir, wow, mit ihm zusammen noch einen Serienpodcast zu machen, das wäre total toll. Dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt, was wir machen könnten. Und dann kamen wir auf die Idee, Serientipps zu geben. Und zwar nicht Serientipps zu geben, wie das irgendwie jeder macht, so von wegen, das könnt ihr an Halloween gucken, das könnt ihr gucken, wenn ihr Liebeskummer habt oder so, sondern uns mit den Leuten persönlich zusammenzusetzen und für jeden persönlich die perfekte Serie zu finden. Marco kennt sehr viele Serien, ich kenne unglaublich viele Serien und wir haben uns halt so eine Art Algorithmus überlegt, wie wir für die einzelnen Leute, die wir beraten, Serien finden.
Spannend. Man kann ja da auch so Sprachnachrichten schicken am Anfang, ne? Also so einschicken. Und ich habe in einer letzten Folge gehört, dass es ein bisschen, sag mal, frauenüberschüssig ist, diese Serien suchen. Deswegen habe ich überlegt, wir können das ja gleich mal Folgendes machen, dass ich mal hier eben eine kurze Sprachnachricht für euch aufnehme.
Cool.
Und vielleicht könnt ihr es gebrauchen, ich weiß es nicht.
Total gerne.
Wenn du es möchtest, können wir das gleich machen.
Super.
Machen wir gleich hier bei D-Radio Wissen. Ulrike Klode ist hier bei uns zu Gast und die Podcasts, die wir gerade erwähnt haben, sind auch verlinkt auf ulrikeklode.de. Was mit Medien? Das spoilerfreie Medienmagazin.
Bei uns ist weiter zu Gast Ulrike Klode. Die Journalistin hat sich auf ein besonderes Fachgebiet spezialisiert, nämlich auf Serien. Sie schreibt nicht nur für verschiedene Formate darüber, sondern sie bringt auch einen eigenen Newsletter raus und betreibt zwei Podcasts zum Thema Serien.
Tja, und von ihr lernen wir in dieser Ausgabe nicht nur, was hinter der Serienkultur steckt, sondern auch, wie man als Journalist so ein kleines Geschäftsmodell aufbauen kann, indem man sich mit seinem Lieblingsthema beschäftigt.
Für den Podcast Seriensprechstunde, da habt ihr ja auch einen Partner gefunden und wollt jetzt auch eine Funding-Aktion planen. Ulrike, was sind denn da eure konkreten Pläne?
Naja, das hat sich spontan diese Woche, also ganz spontan nicht, aber es hat sich diese Woche passenderweise ergeben. Also wir haben uns eben überlegt, wir fangen mit diesem Podcast einfach mal so an, ohne irgendwie einen Verlag im Hintergrund oder irgendeine Plattform. Haben da mal so ein bisschen vor uns rumgepodcastet und 8 Folgen gibt es mittlerweile und relativ schnell sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir irgendwelche Partnerschaften schließen könnten. Und da haben wir auch einen tollen Partner gefunden und zwar Detektor FM. wie die Radio wissen, ja auch ein Online-Radio. Und die haben so eine extra, wie kann man das sagen, so eine Podcast-Programmschiene. Und da sind wir jetzt auch dabei seit Dienstag, was ich total toll finde. Den eigenen Podcast im Radio zu hören, ist dann nochmal was anderes, als wenn man ihn irgendwie nur auf dem eigenen Player hört. Das ist irgendwie nochmal was anderes für mich. Und ja, was das Funding angeht, wollen wir ab Anfang nächster Woche das mal mit Steady ausprobieren. Das ist ja so eine neue Crowdfunding-Plattform, wo es nicht darum geht, einmalig die Projekte zu fördern, sondern wo es um regelmäßige Förderung geht.
Ich finde Steady total spannend. In den USA gibt es echt auch viele Medienprojekte, die davon leben, von dem Support der Fans und so. Und ich bin da sehr gespannt, wie das hier in Deutschland funktionieren wird. Also da war ich auch schon so neugierig, wann das wohl hier zu uns nach Deutschland rüberschwappt.
Ja, das ist jetzt da und wir probieren das gleich mal aus. Es gibt ja tolle Beispiele. Also bei Steady ist es ja so, dass Christoph Kappes mit Schmalbart, also seiner Antwort auf Breitbart, was ja in den USA diese rechte Hetzplattform ist, dass der schon relativ viel Unterstützung über Steady einsammelt. Das finde ich großartig. Ich bin gespannt, wie wir mit unserem Podcast da so ankommen, ob wir viele Unterstützer finden oder nicht. Aber es ist für uns aber auch so eben jetzt mal so ein Ausprobieren. Ne? Also so, dass wir mal überlegen, okay, wie können wir noch mehr Hörer finden? Ja, wir probieren es mit Detektor FM. Dann gucken, wie können wir ein bisschen Geld reinkriegen, weil bisher machen wir das ja einfach so nebenbei. Versuchen wir eben, unsere Hörer direkt anzusprechen und zu fragen, ob die uns finanzieren können. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht auch in die Vermarktung reingehen. Das müssen wir uns dann noch überlegen.
Jetzt frage ich doch nochmal ganz konkret nach, weil du gerade auch das Wort nebenbei genannt hast. Wir haben also jetzt gerade schon gelernt, du kannst, glaube ich, nicht mehr ohne das Thema Serien leben, aber kannst du auch schon davon leben?
Ja, noch nicht. Ja, doch, ich kann davon leben. Ja, also es ist so, dass ich nicht nur mich um Serien kümmere, sondern ich kümmere mich auch um Innovationsmanagement in Redaktionen. Da biete ich Seminare an. Aber das ist eher so das kleinere Bein. Mein wirklich großes Bein ist Serienberichterstattung und davon kann ich leben.
Und was ich ganz toll finde, dass du aber sagst, so, na, ich mache jetzt nicht nur Texte, die ich Redaktion anbiete, sondern du startest auch deine eigenen Projekte. Zum Beispiel für den anderen Podcast Seriendialoge, da hast du dir einen Auftraggeber gesucht.
Genau, da habe ich mir DWDL gesucht. Das war zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Ich habe mich Anfang 2015 selbstständig gemacht. Und Thomas Lückerath, den ich von früher noch von RP Online kannte, den hatte ich, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, mal so gefragt, wie sieht's denn aus? Braucht ihr irgendwie für Serienberichterstattung noch jemanden? Und dann sind wir schnell auf die Idee einer Kolumne gekommen, die ich jetzt ja immer samstags bei DWDL habe, jetzt schon seit 2 Jahren. Und ich habe dann irgendwie auch gedacht, na, Podcasten wäre ja ganz cool. Ich bin eigentlich schon seit Jahren Podcast-Hörerin und dachte, sowas möchte ich auch mal machen, weil ich halt eigentlich Radiojournalistin bin und irgendwie dann im Internet gelandet bin. Und Internet und Radio mit Podcast zu verbinden, das finde ich so großartig. Das ist das Tollste überhaupt für mich. Naja, dann habe ich mit Thomas gesprochen und der fand die Idee toll. Und dann habe ich im Herbst 2015 losgelegt mit den Seriendialogen. Und na klar, dadurch, dass ich das eben für DWDL mache, was ja eben ein anerkanntes Medienmagazin ist, ist es halt auch für mich relativ leicht, an spannende Serienleute ranzukommen.
Wenn wir jetzt vielleicht doch nochmal, ich muss mich tatsächlich entschuldigen, also nochmal so ein bisschen auf die Metaebene gehen, also kurz mal weg vom Thema Serien, aus deinen Erfahrungen, was für Tipps kannst du denn vielleicht anderen Journalisten geben, die auch ein Lieblingsthema haben, was vielleicht was ganz anderes ist, aber die daraus, ja, die eher eigentlich einen Schwerpunkt haben und da auch was draus machen wollen. Was können die von dir vielleicht auch lernen?
Ich finde es wichtig, dass man sich nicht ablenken lässt. Dass man nicht denkt, oh, ich nehme jetzt da noch schnell das Artikelthema mit und da noch schnell das Thema, sondern sich auf das konzentriert, was man wirklich am besten kann und wofür man auch brennt. Das hört man ja ständig, ne? Man muss das machen, wofür man brennt. Aber es ist wirklich so, man muss halt das machen, was man selbst wichtig findet. Man muss sich ja damit rund um die Uhr beschäftigen und man muss das irgendwie Redaktionen über vertreten, warum das jetzt ein wichtiges Thema ist und warum nicht. Und deswegen finde ich, man sollte sich nicht breit aufstellen, sondern sich halt eine Nische suchen und sich dann eben auch überlegen, was kann ich in dieser Nische Besonderes anbieten? Nicht einfach nur wieder irgendein Kommentar, sondern was ist mein persönliches Ding dabei? Das finde ich halt auch sehr wichtig.
Das finde ich toll. Das passt zu einem Zitat, was ich gestern gehört habe. Da hat jemand berichtet vom CTO der Washington Post, der erzählt hat, wie ist denn das jetzt so unter Jeff Bezos? Und das Erste, was sie von Jeff Bezos gelernt hätten, dem Amazon-Gründer und jetzigen Chef noch, ist, dass es eigentlich ein Fehler ist und was wir auch in Deutschland gerne machen, dass wir uns immer auf unsere Schwächen konzentrieren und überlegen, wie wir es besser machen können. Und er hat gesagt, nee, konzentriert auf euch lieber nicht auf eure Schwächen, lasst die links liegen, sondern konzentriert auf euch eure Stärken, damit ihr da noch mehr rausholen könnt. Und das passt irgendwie so ein bisschen zu dem, was du gerade erzählt hast.
Ach, schön, ja, das ist ein tolles Zitat, das muss ich mir nochmal angucken.
Also das fand ich ganz cool. Aber und als ich mal so ein bisschen über deinen Alltag nachgedacht habe, dachte ich so, eine coole Sache, die wird mir auch gefallen.
Ich wollte noch mehr rausholen.
Ja, die Ausgaben für das Netflix-Abo, die kannst du offiziell von der Steuer absetzen bei deinem
Job,
oder?
Das stimmt.
Da bin ich jetzt sehr neidisch.
Das Netflix-Abo, das Sky-Abo und Amazon Prime, ja. Das kann ich von der Steuer absetzen.
Serienexpertin Ulrike Klode bleibt noch bei uns in dieser eine Stunde Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das endlose Medienmagazin. Welche neue Serie darf ich nicht verpassen? Wann kommen neue Folgen von meiner Lieblingsserie? Wenn jemand die Antwort kennt, dann ist es Ulrike Klode. Die Journalistin betreibt zwei beliebte Podcasts rund um den deutschen Volkssport, das Seriengucken. Und heute Abend ist sie weiter bei uns. Ulrike, wie informierst du dich denn über neue Serien?
Über Twitter. Also wirklich vor allen Dingen über Twitter. Weil ich immer dann dadurch mitkriege, was die amerikanischen Kollegen so twittern. Die sind ja immer bei diesen großen Pressekonferenzen dabei und die sind halt super vernetzt. Und da weiß ich immer dann, welche neuen Projekte anstehen und wann die dann losgehen und so. Das ist wirklich für mich das wichtigste Tool.
Hast du dann eigentlich auch immer relativ schnell ein Gefühl, was tatsächlich ein großer Erfolg wird? Oder das hast du doch bestimmt so im Blut, so stelle ich mir das vor.
Nee, leider nicht. Leider nicht, das ist harte Arbeit. Ich verfolge immer, was in den USA gerade diskutiert wird über eine neue Serie. Verfolge natürlich auch, ob ich weiß, dass ob die Serie bald nach Deutschland kommt oder nicht. Und anhand der Diskussion, die in den USA läuft, finde ich, kann man ganz gut abschätzen, ob die Serie bei uns erfolgreich sein würde oder nicht.
Das, was ich immer ganz interessant finde, manchmal ist es ja zum Beispiel, Netflix macht das ja, dass sie immer sowas, bei welcher Folge wird man süchtig so. Mhm. Und das ist ja auch ganz unterschiedlich, also irgendwie so bei Sitcoms habe ich immer so, dass ich sie erst hasse und dann gucke ich doch noch weiter und dann wird man gezwungen und dann findet man ganz okay und ab der 5., 6. liebt man sie so. Gibt es das wirklich so ein Index, dass man ein paar Folgen braucht oder unterscheidet sich das je nach Serie oder ist das eigentlich totaler Nonsens und eigentlich nur PR?
Ich finde das interessant, dass du gerade die Sitcoms ansprichst, weil da geht es mir genauso. Deswegen glaube ich, dass es vielen anderen Leuten auch so geht. Man braucht bei einer Sitcom relativ lange, um reinzukommen, weil das oft so ein anderer Humor ist, als der, den man in einer anderen Sitcom hatte. Man muss sich an die Figuren gewöhnen. Und da ist ja auch nicht so ein Wahnsinns-Spannungsbogen, sondern da geht es wirklich darum, gefällt mir der Humor und gefallen mir die Figuren. Bei anderen Dramaserien gerade ist es ja so, dass man teilweise schon ab der ersten Minute gefesselt ist. Also deswegen, was Netflix da gesagt hat, ich glaube so irgendwie ab Folge 3 oder so, finde ich relativ spät. Bei mir ist es oft so, dass ich schon ab der ersten Folge gefesselt bin.
Aber manchmal müssen ja auch also nicht nur Sitcoms in so einen Rhythmus finden, sondern auch gerade so Dramaserien. Also wenn ich zum Beispiel mal jetzt an The Americans zurückdenke, die erste Staffel ist ja richtig furchtbar gewesen. Ich habe die jetzt nochmal gesehen. Ja.
Die war so toll. Ich war ab der ersten Folge so gefesselt.
Erst so Mitte der Staffel habe ich erst... Ich dachte von meinen Sehgewohnheiten, also vielleicht kurz zur Einordnung, The Americans ist eine Serie, spielt so Anfang der 80er Jahre, parallel zu Deutschland 83, glaube ich sogar lustigerweise am Anfang. Und zwar über eine typisch amerikanische Familie, nur dass die Eltern einen interessanten Nebenjob haben, die sind nämlich KGB-Spione, sind nämlich in Wirklichkeit Russen, die einfach da eingepflanzt worden sind. Total super vom Setting, aber ich habe die ersten so geguckt, weil die so meinen ersten Seriensehgewohnheiten entsprachen, halt genauso wie damals Cagney und Lacey und so, keine Ahnung. Und das fand ich ganz interessant, dass ich aber erst so den Tiefgang der Serie für ein paar Folgen gebraucht habe, wie großartig das ist. Am Anfang dachte ich, das ist yet another... Krimiserie, keine Ahnung.
Aber warum hast du denn weitergeguckt dann? Also du hattest ja am Anfang, fandest du es nicht so gut, aber hast trotzdem weitergeguckt.
Ja, weil ich gerade Deutschland 83 so toll fand und so die andere Seite des Kalten Krieges sehen wollte.
Okay. Und okay, dann, das ist ja auch ein Grund.
Und dann war Deutschland 83 schneller als erhofft zu Ende. War ja nicht so viele Folgen.
Ja.
Und dann war ich hooked.
Ja.
Ja.
Also ich fand, weil ich das Setting halt so spannend finde, war ich von Anfang an total fasziniert von dieser Serie. Aber es gibt natürlich, klar, es gibt Serien, wo man halt ein bisschen braucht, aber dadurch, dass das Angebot ja so riesig ist derzeit, gibt es halt viele Leute, die sich die Zeit dann auch nicht nehmen. Also bei mir ist es oft so, wenn ich eine Serie habe, die ich in der ersten Folge noch nicht mag, dann gucke ich auf jeden Fall die zweite noch weiter. Und wenn ich dann am Ende der zweiten immer noch nicht hooked bin, dann muss ich sehr stark darüber nachdenken, ob ich weiter gucke. Wenn es eine wichtige Serie ist, dann klar, aber wenn es eine Serie ist, die so nebenher läuft, dann höre ich dann auch auf, weil man so viel tolles Zeug hat.
Glaubst du, dass das die Serienmacher eigentlich jetzt noch immer mehr unter Druck setzt, also tatsächlich ihre Zuschauer noch früher zu fesseln?
Ja, der Druck ist enorm auf die Piloten. Und es gibt ja auch, gerade in der letzten Saison gab es ja, oder in der letzten Seriensaison gab es ja auch viele Serien, die schon relativ früh wieder beendet wurden. Dadurch, dass das Angebot derzeit halt so groß ist und der Konkurrenzdruck auch so groß ist, muss man halt sofort den Knaller in der ersten Folge haben, damit die Leute weitergucken. Was man ja bei Designated Survivor, haben wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen, auch ganz gut sieht. Der Knaller ist ja, dass halt direkt das Kapitol in der ersten Folge in die Luft fliegt. Eine super Ausgangssituation eigentlich.
Wo wir schon bei Designated Survivor sind, ich fand so am Anfang, also ich finde das ja ein super spannendes Jahr, wo wir uns gerade befinden, in dem wir uns befinden, weil es gibt ja so vor Trump und nach Trump. Designated Survivor mit Kiefer Sutherland, der Designated Survivor ist eine Person, die für den Fall einer Terrorattacke, wenn sich sowohl, also alle wichtigen Regierungs- und Repräsentantenhaus oder Abgeordnetenhaus zusammen befinden, wie zum Beispiel beim State of the Union, dass es immer ein, zwei Leute gibt, die versteckt werden, damit es Überlebende gibt, falls es mal was gibt. Und das gibt es in der Wirklichkeit tatsächlich, diesen Designated Survivor. Und die haben einfach mal durchgespielt, wenn dann tatsächlich mal was passiert. Und Kiefer Sutherland als Hinterbänker ist dann an die Macht gekommen. Und ich dachte erst, was für ein abgespacedes Szenario. Und dann kam Trump und jetzt denke ich, wie realitätsnah doch diese Serie ist, oder?
Ja, stimmt. Also nicht unbedingt, dass da jetzt was in die Luft gejagt ist, aber dass da jemand ins Amt gekommen ist, der eigentlich keine Ahnung von dem Amt hat, das haben Trump und, Trump und Kiefer Sutherland gemeinsam.
Wobei so ein bisschen... Also abwegig erscheint einem das da manchmal alles gar nicht, was die da zeigen. Naja, egal. Aber Deutschland 83, gerade auch schon, fand ich toll, weil das war irgendwie für mich so ein Hoffnungsschimmer, weil die deutsche Serie hat es ja eigentlich ein bisschen schwer. Ist das eigentlich, tut man der da Unrecht? Oder? Weil es gibt ja auch, wenn man mal guckt, Lindenstraße, spricht keiner drüber, was das eigentlich für ein Übererfolg ist. Oder der Tatort kann man ja eigentlich auch fast als Serie sehen, wenn man es die Definition ein bisschen beugt vielleicht. Wo ist eher eine Sendereihe, wenn man das ganz streng nimmt. Oder ist es eigentlich so, woher kommt das, dass die deutsche Serie immer so im Schatten von den großen US-Vorbildern steht?
Naja, ich glaube, das liegt auch daran, dass Leute wie wir jetzt, wir drei, halt die deutsche Serie gar nicht so stark gucken. Also wir orientieren uns nach Amerika und auch nach Skandinavien, wo halt spannende Projekte entstehen. Aber hier in Deutschland gibt es auch ganz viele Serien, die sehr gut laufen, die unglaublich viele Leute gucken. Das sind aber nicht unbedingt die Serien, die wir drei jetzt gucken würden, weil wir die nicht so spannend finden.
Jetzt sag nicht Filterblase.
Nee, das hätte ich jetzt nicht gesagt, okay. Sondern einfach halt Serieninteresse. Das ist bei uns ganz anders. Und um für uns eine Serie zu machen, sind das ganz andere Ansprüche, die erfüllt werden müssen, als eine Serie zu machen, die halt im Massenpublikum im Deutschen funktioniert.
Was sind denn so deutsche Serien, die da total rocken?
Der Bergdoktor, In aller Freundschaft, solche Sachen. Oder auch Charité, ne? Was jetzt gerade Sönke Wortmann hat seine erste Serie gedreht. Es geht um das Krankenhaus Charité, was ja schon sehr alt ist, 300 Jahre alt. Und sie haben sich das Jahr 1888 ausgeguckt und erzählen eine Geschichte, die in diesem Krankenhaus spielt. Ziemlich viele Figuren, die unterschiedliche Sachen erleben. Und die Hauptfigur ist im Grunde das Krankenhaus, die Charité in Berlin. Und das ist eine Serie, die bei den Kritikern gar nicht so gut wegkam, aber die sehr viele Zuschauer hatte. Also die ersten Folgen hatten, glaube ich, so um die 8 Millionen letzte Woche. Und diese Woche waren es dann nur ein bisschen weniger Zuschauer. Das ist für eine ARD-Primetime-Serie super. Und als ich die Serie zum ersten Mal gesehen habe, ich wusste, dass es eine Primetime-Serie sein sollte, dachte ich mir auch, ja, das ist zwar jetzt nicht irgendwie Avantgarde, wie ich sie gerne gucke, aber das ist eben für das erste Primetime eine richtig gute Serie. Kann man nicht sagen.
Hast du denn weitergeguckt?
Ich habe 3 Folgen gesehen bisher. Ich werde, glaube ich, nicht unbedingt weitergucken. Dafür habe ich zu viel tolles anderes Zeug, was ich dringend gucken will.
Was mit Medien? Das empfehlende Medienmagazin mit Serienexpertin Ulrike Klode, die weiter bei uns zu Gast ist.
Ulrike, der Herr Pelle, den legen wir gleich mal auf die Couch und soll sich noch heiße Zitrone trinken, um seine Stimme wieder fit zu kriegen. Was für eine Serie würdest du Ihnen da mal empfehlen?
Ach, hast du auch Kopfschmerzen, Herr Pähler?
Ja, sehr.
Dann würde ich was ganz Leichtes empfehlen.
Okay.
So eine nette Sitcom, irgendwas, was so nebenher läuft quasi. Wie wäre es mit One Day at a Time? Das ist die Sitcom um eine kubanische alleinerziehende Mutter, die in den USA lebt.
Kann mich auch gut reinfühlen, das ist gut.
Genau, mal was, was total nah ist. Das ist echt schön gemacht. Das ist ein Revival von, ich weiß gar nicht wann, die in den 80ern oder vielleicht, nee, ist schon länger her. Ein Revival von so einer alten Serie und die ist toll in die Gegenwart umgesetzt worden und die macht viel Spaß. Man muss auch gar nicht so viel nachdenken und witzigerweise ist sie trotzdem gesellschaftspolitisch relevant.
Gibt es das eigentlich öfter, dass es so Revivals oder quasi Zeittransformationen von alten Serien in die Jetztzeit gibt?
Ja, das wird jetzt immer öfter versucht, weil man auf die Idee gekommen ist, dass die Serien damals ja ein großes Fanpublikum hatten und man versucht jetzt quasi dieses Fanpublikum wieder zu reaktivieren. Das wird derzeit eigentlich noch viel lieber gemacht, als neue Projekte auszuprobieren, weil man das Gefühl hat, das ist nicht so ein Wabonspiel, sondern man hat die relativ sicher, die Fans, die alten.
Aber so Big Bang Theory, wenn dann eine Serie über einen jungen Sheldon, da habe ich immer so ein bisschen Angst, wenn ich sowas höre, dass da sowas kommt.
Darauf habe ich auch überhaupt keinen Bock, aber ich habe auch schon lange keinen Bock mehr auf Big Bang Theory. Das hat sich so aus, das hat so irgendwie ausgeufert, dass es, die hätten lange aufhören sollen, vor 3 Jahren. Das wäre perfekt gewesen.
Ich glaube, ich habe jetzt letztens sogar gelesen, dass die jetzt sogar bereit sind, auch ein bisschen auf Gehalt zu verzichten oder so. Keine Ahnung, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Aber es ist jetzt Gerüchte, die ich transportiere. Lass uns lieber über das aktuelle Serienjahr reden. Nach 26 Jahren kommt Twin Peaks zurück. Eine neue Enterprise-Serie steht an. Worauf freust du dich gerade so?
Auf die beiden, die du genannt hast, auf jeden Fall. Worauf ich mich aber auch sehr freue, sind 2 deutsche Serien. Und zwar 4 Blocks. Das ist eine deutsche Produktion für den Pay-TV-Sender TNT-Serie. Das ist eine Dramaserie und da geht es um einen libanesischen Familienclan in Berlin. Die Trailer sehen wirklich gut aus. Das ist halt so eine brutale Realität, die darüber springt in den Trailern. Ich habe leider die Serie noch nicht gesehen. Ich hoffe sehr, dass ich bald den Screener bekomme und mir die schon vorab angucken kann. Da geht es nämlich Mitte Mai oder Ende Mai, das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Mist, hatte ich mir aufschreiben wollen. Geht's da los? Dann freue ich mich auf die erste deutsche Netflix-Produktion. Und zwar heißt die Dark, die Serie. Und das ist auch eine Mystery-Serie. Es geht um verschwundene Kinder. Da muss ich mal gucken, wie ich das genau aushalte. Das ist so ein bisschen das Problem. Als Mutter kann ich bestimmte Szenarien nicht mehr ertragen. Wenn Kinder verschwinden, wenn Kindern irgendwas Schlimmes passiert, dann muss ich mich immer sehr durchbeißen. Aber trotzdem, ich freue mich auf diese beiden Serien sehr. Am allermeisten freue ich mich aber auf die Serie American Gods. Das ist die Adaption des Romans von Neil Gaiman. Das ist ein Roman, in dem Fantasy-Sachen mit Mythologie und mit Gegenwart gemischt werden. Der Roman ist total toll, den habe ich jetzt gerade gelesen als Vorbereitung auf die Serie. Und das, was man von der Serie gesehen hat, sieht auch großartig aus. Es geht darum, dass alte Götter in den USA auf die neuen Götter treffen. Die neuen Götter sind das Internet, der Kapitalismus, die bösen Medien, die böse medienverseuchte Jugend. Das sind die neuen Götter und auf der anderen Seite sind die alten Götter, die seit Jahrhunderten existieren und der Kampf der Götter steht bevor.
Das klingt echt interessant. Also muss ich mal anschauen.
Das geht im Mai los.
Da geht so viel los irgendwie. Da,
House Ach, der of Cards, Mai ist schlimm. Ja.
30. Mai. Eigentlich sollte es erst März sein. Oder normalerweise ist es immer März, ne? Und das ist diesmal ungewöhnlich spät.
Ja, wobei neulich waren sie auch mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr Valentinstag. Also das variiert ein bisschen bei denen.
So wie es passiert. Und was ich ja spannend finde bei House of Cards, diese letzte Szene hat mich ja total überrascht, wie die da auf einmal beide in die Kamera schauten. Und dann auf einmal Terror sagten. Ich glaube, jetzt darf man das mittlerweile sagen, wie die Staffel endete. Und vor Trump hat das überhaupt keinen Sinn gemacht, aber jetzt nach Trump macht das voll Sinn. Irgendwie, ich war ein bisschen perplex jetzt in der Retrospektive.
Ja, ich...
Schönen guten Tag, hier ist der Schaltraum in Hamburg.
Politserien wie House of Cards und auch Veep, was ja eine Comedy ist, die beiden haben echt Probleme, glaube ich.
Schönen guten Tag, hier ist der Schaltraum in Hamburg. Hört mich da jemand beim Deutschlandfunk?
Funktioniert es nicht. Und wenn Sie zu weit weg sind, funktioniert es auch
leider
nicht.
Ja, hallo, da quatscht uns gerade ein Kollege aus dem Schaltraum rein, hier live auf Sendung bei D-Radio Wissen. Lieber Kollege im Schaltraum, was können wir für Sie tun? Wir reden gerade über Serien. Haben Sie auch eine Serienempfehlung?
Darauf ist
hallo, hier ist der Schaltraum in Hamburg. Kann mich jemand hören?
Ja, wir können Sie hören, lieber Kollege im Schaltraum in Hamburg. Wie läuft es denn so in Hamburg? Um es vielleicht kurz zu erklären unseren Hörern, die Ulrike sitzt in Hamburg und ist uns zugeschaltet. Und damit die einzelnen Funkhäuser in Deutschland miteinander verbunden werden, gibt es sogenannte Schalträume. Und irgendwie
hallo, der Schaltraum in Hamburg hier. Hallo. Kann ich jemand hören?
Lieber Kollege, ja, wir hören Sie.
Wie kriegen wir den jetzt abgestellt?
Ja, hier lacht jemand, aber
das ist gut.
Ich höre die Antwort.
Ach, Ulrike, ich glaub, er kann dich hören, aber uns nicht. Ulrike, sag ihm doch mal bitte, dass er gerade live auf Sendung bei D-Radio Wissen ist.
Hallo, lieber Herr So-und-So.
Hallo.
Auf Sendung, in der D-Radio Wissen Sendung. Was mit Medien? Aber ich höre leider niemanden.
Aber wir können, ja, wir können ihn hören. Das ist jetzt sehr mystisch.
Also wir können ihn hören, aber
die Gods of Radio schlagen hier zu. Genau. Bitte ihn doch mal bitte nicht God reinzureden und ein anderes Knöpfchen zu drücken.
Ich soll das nochmal sagen?
Ja, aber
hören Sie mich wirklich? Weil ich höre niemanden. Ja, also bitte ein anderes Knöpfchen drücken, damit wir die Sendung weitermachen können, lieber Kollege in Hamburg.
Gut. Wir machen mal einfach
redet
weiter,
er
sagt
noch?
Jetzt wahrscheinlich
ja,
nichts
guckt
mehr.
Jetzt im Notfallplan nach, was zu tun ist.
Wir machen jetzt einfach weiter. Liebe Leute, sorry für die Konfusion, aber da hatten wir auf einmal eine fremde Stimme, die sich unter uns gemischt hat.
Spooky.
Wo waren wir gerade?
Politikserien, die jetzt ein Problem haben, wenn sie zu nah dran sind.
Richtig.
Also House of Cards, ich bin gespannt, wie sie das auffangen. Bei Weep ist das Interessante, also da geht es ja um Selina Meyer, die war erst Vizepräsidentin, dann wurde sie Präsidentin und dann wurde sie abgewählt. Und jetzt ist sie halt quasi in der Obama-Situation, dass sie Präsidentin war. In der neuen Staffel wird das so sein. Deswegen können die sich da nochmal neu erfinden. Aber ich bin echt gespannt, wie sie das bei House of Cards hinkriegen, nicht zu nah an Trump zu sein.
Wie findest du denn so die aktuellen Staffeln so von den ganzen Dauerbrennern, die jetzt schon so ein paar Staffeln begleiten? So, wenn du jetzt entscheiden könntest, welche Serie möchtest du unbedingt verlängern und welche würdest du eigentlich neben Big Bang Theory absetzen?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Du hast jetzt die Macht.
Ich habe die Macht. Mhm. Ich würde absetzen. Nee, fällt mir gerade nichts ein. Ich finde, dass sie es derzeit ganz gut hinkriegen mit den Längen. Also bei How I Met Your Mother habe ich mich furchtbar aufgeregt. Das ist viel zu lang hingezogen worden. Aber derzeit ist es so. Ach doch, Grey's Anatomy würde ich, glaube ich, mittlerweile mal absetzen. Doch, stimmt. Aber das gucke ich auch schon seit 2 Jahren nicht mehr, weil es mir zu oft dasselbe war.
Wie geht man eigentlich damit um, wenn man jetzt Fan einer Serie ist, die jetzt nicht zu den absoluten durchschlagenden Erfolgsserien gehört, aber die einen selber gefesselt haben, aber man ist dann sich ganz unsicher, gibt es da jetzt eine neue Staffel oder nicht? Also ich stelle mir das so vor, dass man da vielleicht sogar manchmal regelrecht psychologische Beratung benötigt, wenn man sich da in irgendwelche Protagonisten, sag ich mal, so rein guckt, verknallt, wie auch immer.
Ja,
ist das ein Problem für viele Seriengucker?
Das wüsste ich auch gerne. Ich finde es schwierig, wenn Geschichten nicht zu Ende gebracht werden können. Also mein Lieblingsbeispiel ist da Veronica Mars, was ja schon ein paar Jahre her ist. Aber da habe ich so das Gefühl, das hätte weitergehen müssen. Ich meine, dann gab es noch eine Crowdfunding-Kampagne zu einem Film, aber trotzdem muss da irgendwie noch was zu Ende gebracht werden können. Und es gibt ja jetzt auch Diskussionen, dass das vielleicht wieder auch eine kurze Serie bei Netflix werden könnte. Irgendwie 6 Folgen oder so sind in der Diskussion. Das wäre natürlich toll. Das würde den ganzen Veronica Mars Fans sehr gut tun. Und das ist ja auch dasselbe wie bei den Gilmore Girls, ne? Wo dann eben das doch zu Ende gebracht wurde, wo dann eben doch die Frau, die Gilmore Girls erfunden hatte und die immer gesagt hat, sie weiß, wie die Serie irgendwann enden muss mit halt diesen und jenen Wörtern und die verrät sie aber nicht. Aber sie durfte das nicht zu Ende bringen, weil sie in der letzten Staffel, die jetzt nicht mehr dafür gearbeitet hat. Und dann war es halt so toll für die ganzen Fans, dass dann eben Jahre später sie dann letztes Jahr das zu Ende bringen konnte,
wobei,
was sie zu Ende bringen wollte.
Die das geguckt haben, habe ich auch oft sehr viel enttäuschte Kommentare gehört. Manchmal lebt ja auch so eine Serie von Nostalgie.
Genau, das ist
Gefühlen,
halt das Ding, ne? Das darf man nicht vergessen. Die Gilmore Girls waren nicht perfekt und das, was da abgeliefert wurde letztes Jahr, war auch nicht perfekt, aber es gab trotzdem für viele halt dieses tolle Gilmore Girls Gefühl nochmal.
Ah. Aber jetzt gibt es ja auch so neue Serien, die jetzt quasi ihre erste Season haben, ihre erste Staffel. Gibt es da so ein paar, wo du sagst, guck da mal drauf, das könnte was Großes werden?
Oh ja, Legion. Legion, das ist eine Superhelden-Serie. Superhelden-Serien haben wir jetzt ja seit einigen Jahren zuhauf. Aber diese Superhelden-Serie ist so abgefahren, das ist was ganz Neues. Das kann was richtig Großes werden. Ich fand auch die erste Staffel gut heute. Genau, stimmt, ihr haltet mich davon ab, dass ich heute Abend die letzte Folge Legion gucken wollte. Das ist wirklich die letzte, auf die letzte Folge bin ich gespannt, wie das noch wird. Aber die waren so, das ist so abgefahren, was die für Ideen haben, wie sie das umgesetzt haben. Und dahinter steckt Noah Hawley, der auch Fargo gemacht hat, also die Serienadaption des Coen Brothers Films. Und der hat sich dieses Superhelden-Thema ganz anders angeguckt oder ganz anders genähert als das, was wir bisher kennen. Der Superheld bei Legion, der heißt David, der weiß erstmal gar nicht, dass er Superheld ist. Der hat so komische Dinge, der denkt, der ist psychisch krank. Der wird in eine Nervenheilanstalt eingeliefert und er lebt dann einen Trip nach dem anderen und muss dann erstmal lernen, seine ganzen Kräfte zu kontrollieren. Und trotzdem klappt das alles nicht so. Und man weiß auch zwischendurch nicht so, ist er jetzt wirklich gut? Ist er vielleicht böse? Das ist wirklich ganz toll gemacht.
Cool. Packe ich mal auf meine Liste. Und da bin ich ganz froh, das ist also, aber ich habe jetzt so ein bisschen gehofft, dass vielleicht so ein bisschen was Politisches kommt, weil da suche ich so eine coole neue Serie. Und ich
würde. Ja, da habe ich noch was.
Ich mache Folgendes. Ich mache jetzt mal kurz meine Sprachnachricht für euch fertig.
Oh, schön.
Ja, wollen wir das gerade mal machen?
Ja.
Herr Peller, hast du einen Aufnahmerekorder dabei?
Ja, habe ich dabei.
Also, Ulrike macht ja die Seriensprechstunde und da kann man Sprachnachrichten einschicken. Könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr euch beraten lassen wollt. Ihr müsst Serien sagen, die ihr gerne mögt oder die ihr total doof fand, weil dann können Marco und Ulrike sich damit auseinandersetzen, ne?
Genau, so läuft das. Das ist unser Algorithmus sozusagen. Mhm.
Bereit, Herr Perler? Läuft die Aufnahme?
Warte kurz. Jetzt.
Okay. Hallo Ulrike. Hallo Marco. Ich bin Daniel. Ich mache was mit Medien. Und ich muss mich davon immer ganz schön krass erholen und suche da so ein bisschen eine neue politische Weltverschwörungsserie. Gerne mit irgendwelchen spannenden Elementen. Da stehe ich voll drauf. Kann aber, also ich habe zum Beispiel West Wing, so die Serie, die ich das einzige Mal dreimal durchgeschaut habe und immer wieder toll fand. Und wenn ich jetzt House of Cards sage, ist das total lahm. Deswegen sage ich, dass ich zuletzt auch gerne Madam Secretary geguckt habe und auch weiter gucke. Man muss ja auch sagen, jetzt in Zeiten von Trump ist das die perfekte nervliche Erholung, ja. Auch wenn da eigentlich gar nichts groß Verschwörerisches passiert. Und dann, was ich auch total gerne gucke, ist The Americans. Also so in die Richtung finde ich es ganz toll. Was ich überhaupt nicht mag, ist The Walking Dead, weil, sorry Marco, Zombies gehen für mich nicht nach Feierabend. Habe ich schon im Job genug. Scandal geht für mich auch nicht, weil ähnlich wie bei How to Get Away with Murder, es wiederholt sich halt alles dann so spätestens ab der dritten Staffel. Und wo ich auch total enttäuscht war, was ich erst toll fand, Man at the High Castle, weiß ich auch nicht. Ich fand das Setting großartig, aber dann so bei Folge 3 und 4 bin ich fast gestorben. Und könnt ihr mir da was Tolles empfehlen? Ich würde mich sehr freuen. Euer Daniel.
Oh, ich habe schon eine spontane Idee, aber das verrate ich jetzt noch nicht.
Ah, okay. Aber das muss ich dann mailen an euch, ne?
Genau.
Das mache ich. Herr Perl hat es ja aufgenommen, schneiden wir raus, mailen wir dir.
Wie lange sind die Bearbeitungszeiten, bis Daniel jetzt eine Antwort bekommt?
Das geht total schnell, weil wir am Sonntag wieder aufzeichnen und ich schätze mal, dass Marco und ich dir morgen direkt schon Sachen vorschlagen werden.
Oh, cool. Ich freue mich. Ulrike, herzlichen Dank für deinen Besuch heute bei uns.
Vielen Dank.
Das hat großen Spaß gemacht.
Ach, ging mir genauso.
Die Podcast findet ihr auf ulrikeklode.de schön verlinkt. Und da würde ich mal sagen, schönen Abend noch. Ich werde jetzt ganz viel Serien gucken. Und du auch, Herr Peller?
Mhm.
Und schon deine Stimme. Ich hoffe, sie ist nächste Woche zurück. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.